In den Ferien war ich schon einmal auf der Alm, auf der Schelta, das war die Alm, wo der Hinterreiner Bauer hat. Das Almleben hat mich mein ganzes Leben nie mehr verlassen. Ich habe auch dann 3 Bücher über die Almen geschrieben, weil das ein so einzig und eigenartiges Erlebnis war, das man heute nicht mehr haben kann. Denn wir waren von der Umwelt abgeschnitten. Heute gibt es auf jeder Alm Handy, Fernsehen, Radio etc. etc. Damals waren wir allein auf uns gestellt mit den zu betreuenden Kühen, mit der ganzen Verarbeitung, Buttern, Käsen und so weiter. Eine wunderbare, im Nachhinein gesehen, Stimmung, obwohl körperlich ungeheuer fordernd. Mhm. Denn wir mussten um 2:30 aufstehen. Ich hatte dann die Kühe zu holen. Das war oft sehr weit, habe oft eine Stunde aufsteigen müssen. Dann die Kühe sehr vorsichtig den steinigen Gebirgsweg heruntertreiben, wobei noch das Handicap dazu kam, dass wir 2 sogenannte Annehmkühe hatten vom Herzogbauern in Saalfelden, die eigene Wege gingen und die ich dann gesondert suchen musste. Und das war gar nicht immer einfach. Ich erinnere mich an ein Gewitter um 4:30 früh. Es war herunter dem sogenannten Kreuzboden. Einige einzelne Bäume standen in der Höhe mit Ästen bis zum Boden. Die Kühe lagen unter den Bäumen. Und dann brach ein solches Blitzgewitter los. Mir wurde immer grün und gelb vor Augen und ich, Narr, bin unter die blitzgefährdeten Bäume gekrochen, um die Kühe aufzutreiben. Na, was da hätte passieren können. Zweite Gefahr war auch, am Bergbau waren die Russen beschäftigt, zwangsläufig. Mhm. Und die Russen haben Hunger gelitten. Und die sind in der Nacht zum Teil ausgebrochen, haben Schlingen gelegt, um Rehe oder Kleintier einzufangen. Mhm. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich in der Nacht einmal solchen Russen begegnet wäre. Ich glaube, wir wären beide gleich erschrocken. Jedenfalls das Almleben, ich war dann noch weitere 2 Sommer auf der Alm, habe ich nie vergessen. Auch interessant, eines schönen Tages kommt von der Nachbaralm, vom Spielberg, ein junges Mädchen, 14-Jährige, gelaufen. Wir müssen helfen. 2 Leute hätten sich am Spielberg verstiegen. Sie rufen um Hilfe und sie haben niemanden, der ihnen helfen kann. Ja, habe ich meinen von der Brandstadtalm, den Hirter, Mossam Pferd, Schulkollege von mir, gesagt, ja, da müssen wir hin. Haben ein paar Kälberstricke genommen, dann eine 3 Meter lange Stange und sind halt zum Spielberg hinein, barfuß und so, und gelenkig, wie wir waren, war der gleich drinnen, ja, jetzt sehen wir da drum die 2 Leute. Ja, wir steigen hoch, das Mädchen ist mit uns auch hochgestiegen und den Mann haben wir die Stange angelegt und anhand der Stange hat er sich heruntergehangelt. Und den haben wir schnell gehabt, aber ohne Dank und Gruß war er sofort weg. Und dann ist die Frau. Mhm. Die hat einen Rock angehabt, steht über uns. Ja, was tun wir? Unser Pfarrer hat gesagt, einer Frau unter den Rock zu schauen, ist eine schwere Sünde. Jetzt haben wir beratschlagt, keiner von uns wollte eine schwere Sünde begehen. Aber wie sollten wir die Frau, ohne hinaufzuschauen, herunterbringen? Und unsere Begleiterin, die war ja schon fürwitzig, hat uns dann gehänselt. Und daraufhin hat sie halt der Pferd doch entschlossen, hinaufzuschauen. Und wir haben sie dann auch gut heruntergebracht. Aber auch sie ist groß und danklos verschwunden. Und wir haben gehört später, die zwei waren verheiratet, aber nicht mehr zusammen. Oder einmal war auf der Brandstadtalm ein Aushilfswitter, ein bekannter Raufer, unangenehm. Und in der Mitte war der sogenannte Scharkkasten, in der Mitte zwischen Brandstadtalm und Hinterrheinalm, der sogenannte Scharkkasten, da wurde mit der Truhe der Mist hingeführt. Und da kamen wir oft zusammen, haben geplaudert und so weiter. Und dieser Aushilfshirte hat immer provoziert. Und es hätte nicht viel gefehlt. Und wir hätten auf dem schmalen Brett, das über den Scharkasten gelegt war, zu raufen begonnen. Sicher wäre einer von uns in den Dreck hinuntergefallen. Jedenfalls ist es Gott sei Dank nicht dazu gekommen. Als Bürgermeister wurde mir später ein Brief zugesandt, dass dieser, der bei mir da eben, mit dem ich bald zu raufen begonnen hätte, in der Fremdenlegion bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Das musste ich dann seinen Eltern mitteilen. Und die Entleerung dieses Scharkkastens war auch immer ein besonderes Erlebnis. Da wurde das Wasser hineingeleitet, bis es sehr flüssig wurde und dann in vorbereiteten Gräben aufs Gelände geleitet. Und auf dem Gelände mit den sogenannten Scharkkrücken, das waren Holzkrücken, wurde dann der Mist verteilt. Aber wir verteilten den Mist nicht nur aufs Gelände, sondern spritzen uns auch gegenseitig an. Das war ein Riesenhitz. Natürlich haben wir dann nicht fein gerochen, aber es war ja ein Brunnendruck in der Nähe mit sehr kaltem Wasser, den wir relativ selten benutzt haben. Denn Waschen gehörte nicht zu den bevorzugten Tätigkeiten auf der Alm. Alles wurde barfuß gegangen, waren scharfkantige Steine und so weiter. Aber wir hatten eine Hornhaut, die nichts ausmachte. Am Abend ging ich oft nachschauen, wo die Kühe sind, damit ich am nächsten Tag nicht so lange suchen muss. Und einmal kam ich zum Kaltenbrunn, kommt mir der Kälberstier entgegen. Unglaublich aufgeregt und wütend, wusste nicht warum. Und dann habe ich gedacht, na, da musst du aufpassen. Ein kleiner Hang und oben eine Felswand, ging ich den Hang hinauf. Der Stier wurde immer wütender. Mit den Vorderbeinen scharrte er, mit den Hörnern warf er Steine in die Luft. Ich habe es nicht mehr gewagt, da hinunter zu gehen und bin dann die Wand hinaufgeklettert und über das sogenannte Gwisch, über den gebirgigen Teil zur Hütte gegangen. Oder eines anderen Abends war ich auch wieder nachschauen. Untertags ist eines der Kälber abgestürzt. Es wurde ausgeweidet und das Kalb wurde zum Abtransport am nächsten Tag an die Straße, daneben war ein Wasserlauf, abgestellt. Und es war schon dämmerig. Ich habe die Kühe gesehen und da habe ich interessante Feststellungen gemacht. Die Kühe haben sich formiert. Der Stier voran ist bei dem toten Kalb zum toten Kalb hingegangen, kurz stehen geblieben und weitergegangen. Dann die ranghöchste Kuh als nächste, genauso vor dem Kalb stehen geblieben und weitergegangen. Und dann die ganzen Kühe, die sind ja im Stall nach gewissen Ordnungen gehängt, genau in der Ordnung vorbei beim Kalb. Und was dann weiter geschah, weiß ich nicht, weil es finster wurde und ich nichts mehr gesehen habe. Aber für mich eine sehr interessante Feststellung. Ja, jedenfalls bekam ich dann im Juni 1944 die Einberufung zum Arbeitsdienst. Am Tag vor der Einberufung hatte ich eine fürchterliche Auseinandersetzung mit dem Heimleiter Sechslinger, ein fanatischer Nationalsozialist, der mich einen Tag vor der Einberufung aus dem Schülerheim hinausgeschmissen hat. Steidl hat gesagt, du fahrst jetzt sofort nach Hause, ich werde dafür sorgen, durch die Polizei, dass du in Salzburg nicht mehr gesehen wirst. Und ich habe gedacht, ich kann nicht heimfahren, denn am nächsten Tag kriege ich das Maturazeugnis und das brauche ich ja für die Kriegsmatura. Und dann zum Bahnhof habe ich mich nicht hingetraut und dann habe ich in Gmiegl auf einem Holzlagerplatz mir bei den Prügeln ein Bett gemacht und habe so die an sich warme Juninacht verbracht. Beim Arbeitsdienst in Rheinau-Höchst mussten wir regulieren zwischen Bodensee und der Ache. Die Arbeitsdienstführer waren lauter Dachinierer, Männer im besten Alter ohne Kriegsauszeichnungen, die da einen Ruheposten gefunden hatten und sich schikanös verhielten. Wir waren direkt an der Schweizer Grenze. Wir sahen auf der anderen Seite die in der Nacht beleuchtete Schweiz, während bei uns ja tiefste Dunkelheit herrschte. Wir hörten die Glocken von den weidenden Kühen, dachten immer an Schokolade, haben überlegt, wir brauchten nur ein kleines Bachbett überqueren, um in die Schweiz zu gelangen. Aber wir haben gehört, dass die Schweizer uns zurückweisen würden. Zwei haben tatsächlich den Versuch unternommen, ob sie durchgekommen sind oder nicht, weiß ich nicht. Nach dem Arbeitsdienst, nach 3 Monaten, bekam ich einige Wochen frei und am Allerseelentag 1944 bin ich nach Landeck zum Gebirgsjägerregiment 139 eingerückt. In Landeck bekamen wir die erste Ausbildung. Eines Tages in der Früh, während des Morgenappells, fand ich mich plötzlich in der Stube wieder, bin ich offenbar umgefallen und wurde auf die Stube gebracht. Anschließend war ein 35 Kilometer Marsch ins Bad Snauntal. Der Zugführer fragte mich, ob ich mitmarschieren würde, er stelle es mir frei. Tatsächlich bin ich mitmarschiert, war fürchterliche Strapaz. Der Schnee war aufgeweicht, geregnet hat es, am Abend war ich gesund. Dann hieß es relativ bald, wir kommen nach Istrien in den Partisaneneinsatz. Mitte Dezember war es dann soweit, wir wurden in vier Waggons, ich weiß nicht, wie viele Leute wir drinnen waren, nach Istrien verfrachtet, immer wieder unterbrochen durch Fliegerangriffe, entgleiste Züge, Partisanenangriffe. Ich kann mich erinnern, in Cemona di Friuli durften wir nicht in den Bahnhof einfallen, weil dort noch Kämpfe mit den Partisanen tobten. Mussten wir einige Stunden warten, bis der Bahnhof geräumt war. Wir kamen dann zwischen Dresden und Pola. In Castelnuovo hat es damals geheißen, heute hat es einen anderen Namen, und wurden dort neben der Ausbildung zu Partisaneneinsätzen verdonnert. Die Erinnerungen drehen sich sehr viel um Hunger, wir haben furchtbar gehungert, Kälte. Die Bohrer schneidend im Dezember, Jänner, über das hindernislose Gelände. Einmal habe ich einen furchtbaren Blödsinn gemacht. Ich wurde mit Felix Draskowitz zur Wache eingeteilt, hinter einen Schneewall. Mussten wir Ausschau halten, ob Partisanen kommen oder nicht in der Nacht. Und der Felix war übermüdet und trotz der Kälte und des Sturms schlief er hinter dem Wall ein. Und ich, Narr, habe ihn schlafen lassen. Also wenn da die Kontrolle gewesen wäre, weiß nicht, ob er nicht in ärgste Probleme gekommen wären. Die Partisanenbekämpfung war unterschiedlich. Die Partisanen waren schon sehr gut vernetzt. Sie verständigten sich mit Kreuzchen, Rufen, ganze Nacht und auch tagsüber hörten wir diese Kreuzchenrufe. Wenn wir wieder einmal ausrücken mussten in der Nacht, wir hatten unser Dorf noch nicht verlassen, begann es im Nachbardorf, wohin unsere Marschrichtung war, zu läuten. Und so ging es von Dorf zu Dorf. Die wussten genau, in welche Richtung wir marschieren, haben alle gewarnt. Und wenn wir in das Dorf gekommen sind, waren nur Frauen und der alte Pfarrer. Es war unmöglich, jemanden zu erwischen, weil die Verständigung so gut klappte. Ich hatte das unwahrscheinliche Glück, eine Woche vor der großen Invasion, am 1. März 1945, abkommandiert zu werden, in die Offiziersschule nach Kufstein. Ich weiß nicht, wie viel von meiner Einheit dann davongekommen sind, aber die Partisanen waren fürchterlich. Sie haben die Kriegsgefangenen in Istrien zum Teil mit Stacheldraht gefesselt und sie lebend in die Dolinen gestoßen, wo jahrelang der Gestank Verwesender über dem Land lag. Man könnte diese Grausamkeit gar nicht eindrücklich genug schildern. Mein späterer Tourengefährte hat mir erzählt, er war in jugoslawischer Gefangenschaft. Jeden Tag ist ein Auto mit Volksdeutschen in den Wald oberhalb des Gefangenenlagers geführt worden. Man hörte Schüsse und das Auto fuhr leer zurück. Tagelang ging das so. Und der Morokote Klaus, der jüngste Almer Soldat war und als letzter nach Alm heimgekehrt ist, war in der Gefangenschaft nahe am Tod. Und dann hat ihn ein anderer, älterer Almer noch in letzter Sekunde gerettet, sozusagen. Bei der Fahrt nach Kufstein sind wir immer wieder von Fliegern, Tieffliegern angegriffen worden und haben Unterbrechungen oft tagelang gehabt. Und da habe ich mit einigen vereinbart, dass wir für einige Tage nach Hause fahren und dann geschlossen uns in Kufstein melden, mit der Begründung, wir wären durch Fliegerangriffe eben verhindert gewesen. Und innen war auch Friedel Seiwald. Der Friedel Seiwald ist zu uns nach Istrien gekommen, bleich, düster, melancholisch, aber sich kein Blatt vor den Mund genommen hat, gegen die Nazi zu schimpfen. Die Vorgeschichte. Der Friedel Seiwald hat mit seinem Vater, der Bezirkshauptmann von St. Johann war, Fremdsender gehört, wurde angezeigt und kam zum berüchtigten Volksgerichtshof, dem der Freisler, der Blutrichter des Nationalsozialismus, vorstand. Und wer beim Freisler war, war automatisch Todeskandidat. Der Vater, Bezirkshauptmann, wurde auch zum Tod verurteilt. Er hat sich dem dann durch freiwilligen Selbstmord entzogen. Der Friedel, sein Sohn, 17-jährig, kam eben zu uns. Ob er zum Tod verurteilt und begnadigt wurde, weiß ich nicht. Ich habe nur gehört, kirchliche Stellen, insbesondere Erzbischof Rohracher, soll sich für ihn verwendet haben und auch der Gauleiter Scheel, so Gerüchte, hätte sich für ihn eingesetzt. Der Friedel Seiwald ist an dem zerbrochen. Er wollte Medizin studieren, hat auch, glaube ich, ein, zwei Semester studiert, ist dann Tabakwaren-Großhändler in Zell am See geworden. Und als ich ihn ausfindig machte und besuchen wollte, ist er einige Tage zuvor gestorben. Leider haben sich nicht alle an unsere Vereinbarung gehalten. Und so sind wir ein paar, die zu spät nach Kufstein gekommen sind, natürlich aufgefallen. Der Oberleutnant Moser, ein hochdekorierter Offizier, nur noch einen Arm, hat uns entsprechend eine Predigt gehalten. Und wir wurden dann, mussten uns natürlich jeden Tag filmmarschmäßig melden mit allen Schikanen drum und dran. Und dann haben wir, ja, zum Moser muss ich noch sagen. Der Moser wurde später Nationalrat. Er war Vorsitzender des Ausschusses, ich glaube, der den Tod, den mysteriösen Tod von Heeresminister Lütgendorf zu untersuchen hatte. Ich habe den Dr. Moser, er wurde Landesschulratspräsident von der Steiermark, später getroffen, aber dummerweise muss ich sagen, nie längere Zeit Gelegenheit gehabt, mit ihm mich über unsere Zeit in Kufstein zu unterhalten. Er hat mir eine Liste geschickt, derjenigen, die in Kufstein waren, aber es hätte so viel Interessantes gegeben, denn ich hätte gern gewusst, als der Krieg zu Ende ging, ob er und der Leutnant Miesgang, mein Zugführer, schon Fremdsender gehört haben, ob sie informiert waren und so weiter, hätte ich alles gern gehört. Denn der Leutnant Miesgang ist ja auch interessant. Auch er, erst, Eisernes Kreuz, erster und zweiter Klasse, auch er nur einen Arm, ein fescher Bayer. Fahre ich in den 90er Jahren von Kufstein nach Salzburg auf der Autobahn, drehe das Autoradio auf, was ich selten getan habe, und höre einen interessanten Vortrag eines Bürgermeisters, der über seine Tätigkeit berichtet hat. Er war Chef der Bürgermeister von Bayern, hochinteressant, hochintelligent. Und am Abspann stellt sich dann heraus, das ist unser Miesgang als Bürgermeister von Burghausen war. Also solche Zufälle.
Ich muss jetzt schön langsam doch auf die Zeit schauen.
Ja, ja. Entschuldigung.
Kriegsschule, Kriegsende.
Ja, nur kurz. Ja. Wieder hatte ich zweimal riesiges Glück. Eines Tages feldmarschmäßiges Ausrücken. Wir werden in den Kessel von Stuhl-Weißenburg geschickt. Die Russen sind in Stuhl-Weißenburg, eine Kesselschlacht, und wir müssen dorthin. Wir werden eingeladen in den Zug, und in Brien beim Chiemsee plötzlich ein Tieffliegerangriff. Wir stürzen uns links und rechts hinaus, und vor uns ist gerade eine Brücke, da fallen die Bomben, die Brücke wird zerstört, wir können nicht mehr weiterfahren. Fahren wir nach Kufstein zurück und werden dann umgeleitet, noch am, in der gleichen Nacht nach in die Steiermark. Da soll die Offiziersausbildung fortgesetzt werden. Wieder vor Erreichen des Zieles Tieffliegerangriff, daneben ein Wald, links und rechts splittert das Holz von den Maschinengewehr-Einschüssen der Flieger. Plötzlich bin ich allein im Wald. Der ganze Zug wartet auf mich. Ich muss wohl eingeschlafen sein. Und mir wird ein Kriegsgerichtsverfahren angedroht. Ist aber dann nicht dazu gekommen. Dann wird die Kriegsschule fortgesetzt, der Hunger dominiert. Und am 8. März heißt es, wir können nach Hause fahren. Ich bin dann nicht wie andere über das Tote Gebirge oder über das Bürgersgatterl heimgegangen, sondern habe mich in den nächsten Zug gesetzt ein Lastzug, das sogenannte Bremserhäusl. Bin von dort bis Altenmarkt gefahren. Von dort habe ich mich auf ein LKW vom Militär gesetzt. Bei der Abfahrt nach St. Johann habe ich die ersten Amerikaner gesehen. Wir sind aneinander vorbeigefahren. Und in Bruck wieder in den Zug. Und am 10. Mai in der Früh war ich daheim. Zum Schluss hat es bei uns noch Gefangene gegeben. Ein SS-Offizier hat sogenannte Versprengte als Deserteure behandelt, zum Tod verurteilt. Die mussten von uns bewacht werden und tatsächlich sind die am 9. März noch aufgehängt worden. Es war ein Hieflau, ein Baum, an den hingen diese Leute. Es waren keine Deserteure, die waren versprengt, weil einfach die Einheiten auseinandergebrochen sind. Dieser Offizier, der die zum Tod verurteilt wurde, hat sicher nichts Schriftliches hinterlassen. Man wusste nicht, wer, der ist sicher nicht belangt worden. Also Grausamkeiten haben sich da abgespielt, noch und noch.